Bronx und Fimi. Hallo zu allen und danke für die nette Einführung. Willkommen zu meinem Talk. Kurz zu meiner Gruppe. Die Gruppe ist called Novel Computing Technologies, also neue Computertechnologien. Wir gucken uns FPGA-CAD-Werkzeuge an, wie man das die Reliability bekommt, wie man eFPGAs kommt, in der ich einen Talk jetzt ist leider zu. Wir reden über Hardware-Sicherheit, wir reden viel über partielle Rekonfiguration und mein Postdoc hat einen Soft Risk 5 auf einem FPGA zum Laufen bekommen mit einem Gigahertz. Ein bisschen Hintergrund und um das die Story, um die Geschichte einzuordnen. FPGAs sind in Cloud Infrastructure verfügbar, aber sind nicht in der großen riesigen Menge, aber sie sind da. Aber was ist interessant, die in FPGAs sind, man kann sein eigenes Design auf den laufen lassen. Wenn man sein eigenes Zeug drauf laufen lassen kann, kann man dann auch hässliches Zeug damit machen. Wenn diese ganze Welle mit Cloud FPGAs gestartet ist, hat es viel damit verbundenes Zeug gestartet. Die Leute haben ihre Boards in ihre Labore mitgenommen, haben dann die elektromagnetischen Strahlungen gemessen und haben versucht, der Schlüssel rauszubekommen. Und diesen Tagen sind Leute meistens in Fernangriffe interessiert. Und was man da mit Cloud FPGAs machen kann, dann rede ich da ein bisschen Hintergrund zu FPGAs. Was ein FPGA? Das ist ein Muster aus diesen Feldern, die zusammengeschaltbar sind, diesen konfigurierbare Logikblocks. Und was da drin ist, ist ein bisschen Hardware, um hin und her zu schalten. Man kann verschiedene Komponenten zusammenzuschalten. Und die Logik ist mit Lookup-Tables erzeugt. Und damit können Funktionen generiert werden. Und dann kann man für einige Eingangsbits speichern, was das Ergebnis ist. Und wenn das der Eingang A ist und dann A, und wenn er 0 ist und wenn er 1 ist, dann wird der Input, der Eingang B auf den Ausgang geschaltet. Und dann kann ich diesen Ausgang in diesen Eingang B schalten. Dann habe ich eine Ringoszillation. Und je nachdem, wie schnell man das machen kann, dann kann man wirklich hässliche Sachen damit machen. Das werde ich euch gleich zeigen. Eine davon ist die Geschwindigkeit von so einem Ringoszillator. Hängt von der Temperatur, Operationstemperatur und der Spannung ab. Und die Temperatur ändert sich langsam, aber die Spannung relativ schnell. Der Ringoszillator, dann ist dieses Feld hier drin, das ist nicht wirklich wichtig. Aber wenn ich so einen Ringoszillator auf einem Amazon Webserver laufen lassen will, dann wird das abgelehnt, die scannen dafür das. Aber wenn ich diesen transparenten Ledge sozusagen aktiviere, dann wird es das Design akzeptieren und dann wird es das ausrollen. Und das dreht sich sehr schnell mit 1,1 Gigahertz ungefähr. Man kann die Geschwindigkeit sehr genau messen. Und der Trick damit ist, dass dass man die Verzögerung auf diesem auf dieser Strecke hier misst und dann hat man halt das. Und dann kann man das messen und dann kann man das im Parallel auslesen. Und dann kann man eine sehr gute dann kann man von ein paar Picoseconds das messen. Dann hat man die Temperatur und die Spannung, abhängiger Sensor. Und dann kann man die Geschwindigkeit von diesem Ringoszillator messen. Und dann kann man hat man sowas wie ein Remote-Oszilloskop. Und dann kann man das nutzen. Und dann kann man damit zum Beispiel AES analysieren, also die üblichen Möglichkeiten. Das ist ein akademisches Setting, nicht so sehr in der Industrie ein Problem. Okay. Dann gibt es Denial-of-Service-Angriffe, was man dann in dem Bild sieht. Man kann diese kurzen Schaltkreis machen. Das ist ein Multiplexer, wie der physikalisch implementiert ist. Man hat diese Transistoren. Und wenn man das mit einer 1 kontrolliert, dann schaltet es den Eingang zu dem Ausgang. Und wie das funktioniert, und dann kann ich diese Reihen selektieren. Diese, und dann wähle ich nur einen und dann wähle ich eine Reihe. Und das dreht dann meinen Eingang zu meinem Ausgang und das ist dann der Multiplexer. Wenn man ein One-Hot-Encoded-Signal hat, dann kann man das zu einer spezifischen Reihe schalten. Und wenn man dann verschiedene Eingänge zur gleichen Zeit angreifen, und wenn man dann verschiedene 1 und 0 hat, und dann hat man im Prinzip einen Kurzschluss. Ich hatte das aus Versehen erzeugt auf Geräten, die ich gezeugt habe, und habe damit aus Versehen meinen Chip gestartet. Und das ist, wie ich meine ganze Forschung gestartet habe, um herauszufinden, was da losgeht. Was ich dann geschafft habe, und spart dann 3 FPGA. Ich habe alle Eingänge aktiviert und habe alle Konfigurationsbits zu 1 gesetzt und dann habe ich ein spezifisches 7 mA extra erzeugt. Das klingt nicht nach viel und davon gibt es aber viele von diesen Inputs und das addiert dann hoch zu mehr. Eine andere Sache, die man dann machen kann, man kann dann ein Shift-Register bauen, Verschiebungsregister. Und ein paar Millionen Flip-Flops sind da drin. Und man kann ihn mit 1.0, 1.0 initiieren in rein. Und dann kann man mit einem halben Gigahertz und das ist dann auch ein paar Kilohertz und das ist ganz viel. Und man kann die steuern. Das ist man kann diese Schritte erhöhen. Man kann das benutzen. Man kann dann einen Soft-CPU da drin aufgebaut und man hat Vergleichsinstruktionen. Und wenn man die Spannung ein bisschen weniger macht, wenn man diesen Angriff aktiviert, dann kann man einen Fehler da einbauen, um den Schaltkreis nicht genug Zeit geben, um das Flag für den richtigen Zweig jetzt richtig zu setzen und dann kommt man in die falsche Richtung. Ich glaube, ihr versteht die Idee. Und dann, das hier ist ein Schaltungsflipflop und ich habe hier einen Punkt, das jeden jede Uhr schaltet. Und wenn ich da dann einen XOR mit verschiedenen Latenzen dran schalte, dann jedes Signal zu verschiedenen XOR, dann kann ich den Output schalten. Und dann wenn mein Signal nicht schnell genug ist, dann kann ich einfach schneller gehen und dann durch dieses glitschen. Und ich kann es kurz machen, ihr habt die Idee bekommen. Das hier ist nicht möglich, weil ich keinen direkten Zugriff auf diesen Bitstream habe. Ich kann es nicht dringend manipulieren. Aber alle anderen können ausgerollt werden und das ist schwierig, sich dagegen zu verteidigen. Und dann können wir verschiedene Formen von Ringoszillatoren uns angucken. Sie sind fies, weil sie sehr schnell sich drehen können. Und dann kann man Nebenkanalangriffe sich angucken. Und die sind ziemlich gleich, aber dieser Typ, aber die ist ein bisschen gleicher als andere. Und der ist für FPGAs sehr schnell bei 6 GHz. Und was ihr auf der einen Y-Achse seht, ist, wie viel Power sie ziehen, um den Einfluss besser zu messen können und wie viel Milliwatt. Und man bekommt ungefähr 2 Milliwatt per Lookup-Table oder ungefähr 16 Milliwatt per Cluster. Wenn man schnelle Oszillatoren erzeugen möchte, dann muss man einen schnellen Routing-Pfad finden. Und dann müssen wir halt diesen Inverter implementieren und die Frequenz von zum Rekonstellator ist abhängig von der Latenz, die wir haben. Wenn man so ein Lookup-Table sich anguckt, wie der physikalisch implementiert ist, das ist ein Multiplexer-Baum. Und wenn man hier etwas schaltet, dann muss es durch den ganzen Lookup-Table durchgehen. Durch die Lookup. Und der 6 GHz Oszillator, den ihr gesehen habt, der nutzt genau diesen roten Pfad unten. Das ist genau 41 Picoseconds vom Eingang zum Ausgang. Das ist ein super schneller Pfad von diesem Ausgang zu diesem Eingang. Und dann darüber kommt ihr auf die 6 GHz. Und das sind andere Wege, das zu tun. Da gibt es Multiplexer in der Nutzerlogik. Dann könnt ihr diese Carry-Chain-Logik. Und dann gibt es DSP-Blocks, die ihr benutzen könnt. Und dann gibt es transparente Latches. Und dann könnt ihr asynchrone Resets, die ihr das benutzen könnt. Das ist die Glitch-Verstärkung. Das ist mein persönlicher Vorteil. Ihr habt so einen Toggle-Flip-Flop. Und ihr schaltet das direkt zu dem XOR mit ein bisschen Verzögerung. Und ihr nehmt den Ausgang, haut das direkt zurück in die Uhr. Und dann geht das genau mit 2 GHz und damit kann man einiges an Energie verbrennen. Und um euch eine Idee zu geben, wie viel Energie das wirklich ist. Und wir haben ein einfacheres Experiment gemacht und wir haben hier einen Chip genommen mit Ring-Oszillatoren. Und wenn wir den Stromverbrauch saturieren, und das sieht ein bisschen wie so ein Raspberry Pi Board aus, aber da ist ein FPGA drauf. Und was wir getan haben, wir haben einfach die Lookup Tables, die in dem Oszillator erhöht haben, und wir haben dann uns geguckt, wie es die Gesamtenergie beeinflusst, Gesamtpower, die verbraucht. Und wir haben das maximal mit 3% der Lookup-Tables und es sind immer noch 97 verfügbar. Und jetzt habt ihr auch die verstanden. Können wir noch schneller uns drehen? Kann man noch ein bisschen schneller gehen? Wir haben ein bisschen über 8 GHz geschafft. Aber wie man das macht, man kann den Clock Generator overclocken. Und dann kann man da die Phasen hin und her schieben in diesen. Und dann kann man mehrere Uhren da drin haben. Und die braucht man. Der Chip stellt hier Phasenverschiebungen dafür zur Verfügung. Wir wollen eine schnelle Uhr. Wir haben viele davon. Und dann verschieben wir sie die. Dann sind sie verschoben, wie es in der Bildung abgezeigt. Und dann haben wir dieses XOR-Gatter. Und wenn wir dann 4 Phasen haben, dann kriegen wir 4-mal die Basisfrequenz. Dann kommt man auf die ungefähr 2 GHz. Und dann kommt man am Ende die 8 GHz in dem Ausgang. Und dadurch kann man schneller sich drehen als die schnellste Uhr, als die schnellste Ring-Oszillator, die man normalerweise hat. Dann haben wir das kopiert und eingefügt, um das zu verstehen. Und was uns zeigt, dieses XOR, das ist durch ein Hard-Makro verbunden. Und das über den Chip an mehrere Orte kopiert. Und wenn ich dieses Hard-Makro habe ich 8 oder 6 GHz Signale, die ich dann plötzlich sehe. Und dann habe ich Kabel damit verbinden, und wie viel extra Energie ich da rausziehe, wenn ich die mit einer bestimmten Frequenz ziehe. Und das ist der Plot hier unten. Und da sind verschiedene Kategorien. Und ihr seht ein paar Ausreißer, die ich hier sehe. Und das hängt von dem Kreis der Phasenverschiebung ab. Und dann seht ihr, wenn ihr so ein Pickup, dass der Strom runtergeht und was dann da passiert ist, wenn die Geschwindigkeit von dem Oszillator hochgeht, die Spannung hin und her schwingen geht runter und die Spannungsentladung geht dann auch runter. Das passt dann alles. Wenn man dann das nur grob abschätzt, das ist aber nicht komplett, dann kann man noch 2 Kilowatt mit diesen Oszillatoren verbrennen. Und dann noch 5 Kilowatt mit den Kabeln, wenn man alle Ressourcen wegnimmt. Und das ist immer noch ein paar Sachen, die man benutzen kann, um das zu erreichen. Wir haben uns gedacht, um dann Experimente auf einer Karte in einem Datencenter zu runnen. Wir haben nicht irgendwas besonders Spezifisches gemacht. Und wir haben die 10% von den FPGA-Ressourcen benutzt. Und wir haben damit 350 Watt erreicht. Wir haben ein Design gemacht, das alle Design-Checks bei Amazon durchgeht. Und dadurch ist es einfach, ein Design zu erzeugen mit mehreren Kilowatt. Und das hat die Design-Checks, ist er durchgekommen. Und um euch eine Idee zu geben, was das bedeutet, die Sonne strahlt ungefähr 63 Megawatt pro Quadratmeter aus. Und das ist nicht so ganz dicht, das ist nicht so ganz viel, so wie die Sonne ausstrahlt, aber es ist in der ähnlichen Größenordnung. Dann ist das okay. Dann haben wir Kontakt mit Amazon hergestellt. Es hat sehr lange gedauert, bis ich meine erste Antwort bekomme. Und dann haben wir geschrieben, dass wir auf dieser Karte ran, dass die gleiche Spezifikation wie man bei Amazon bekommt. Wir haben Designs, womit man ein paar Kilowatt, wenn man genug Ressourcen verbraucht. Und dann habe ich gefragt, ob wir dann zusammen mit denen zusammenarbeiten können. Dann haben sie gesagt, du darfst alle Tests laufen lassen, die du möchtest auf den F1.
Okay. Then, I wrote back,
ich habe ihnen zurückgeschrieben, wenn ihr mir das erlaubt, dann will ich das auch so machen. Wenn ihr das wirklich meint, dann gebt uns die Erlaubnis, diese Experimente auf eurem Zeug zu laufen lassen. Und dann haben sie gesagt, ihr braucht nicht unsere Erlaubnis, und das Smiley war wirklich drin, das habe ich nicht da hinzugefügt. Wenn ihr bei Amazon, dann wisst ihr nicht, zu welcher Instanz ihr lauft. Da ist keine IP, keine MAC-Adresse, womit ihr es... Also, wenn ihr eine FPGA da drin habt, das ist alles, was ihr braucht. Was wir gemacht haben, wir haben Ringoszillatoren da eingebaut. Wir haben die Ringoszillatoren für einige Zeit laufen lassen und wir haben das dann gezählt. Und der Punkt ist, wegen Prozessvariationen bei der Herstellung laufen die Oszillatoren ein bisschen schneller oder ein bisschen weniger, und das ist abhängig von dem Device. Das ist ein bisschen Rauschen da drin. Und das ist das, was wir eingebaut haben auf den Amazon-Chips. Das ist, wie das Design aussieht. Das hier ist was du von Amazon bekommst. Das ist, was wir hinzugefügt haben, das Ganze kontrollieren. Und das sind unsere Puffs, physikalisch nicht veränderbare Funktionen. Und das sind die Antworten von diesen Puffs bei verschiedenen Temperaturstufen. Und so wisst ihr jetzt, mit welchem Chip ihr redet. Und dann wissen wir, ob wir den Chip benutzt haben zuvor oder nicht. Und der graue oben ist eine Referenz von einem anderen Puff. Jetzt wissen wir, mit welchem FPGA wir reden. Das ist natürlich nicht ein genaue Messung. Man muss es am Ende ein bisschen korrelieren, aber das ist trivial. Jetzt haben wir das reden, und jetzt hämmern wir mit der Energie da drauf. Bevor wir das machen, reden wir ein bisschen, wie FPGAs bei Amazon gesichert sind. Und das erste ist, dass sie Checks auf dem Design laufen lassen. Das impliziert, dass du als Nutzer dein Design zu Amazon gibst. Das ist ein verschlüsselter Design-Checkpunkt, aber das ist nur Obfuscation. Da sind noch alle Namen drin, inklusive der Hierarchie. Dann sind die Bitstreams, die werden immer von Amazon generiert werden. Man sieht immer nie seinen eigenen Bitstream. Und die Konfiguration ist durch eine Hypervisor API getan. Das heißt, man kann nie den FPGA-Bitstream selber anrühren. Und sie beobachten online den Energieverbrauch. Und dann wollen wir gucken, wie dieses Energiemonitoring funktioniert. Und was wir getan haben, ist, wir haben einen freilaufenden Oszillator, irgendwas, was man bei Amazon laufen lassen kann. Wir haben es ein bisschen runterskaliert. Dann haben wir einen Register nach dem anderen geschaltet. Und dann haben wir einen Stromverbraucher damit verbunden. Und dann ziehen wir den Energieverbrauch immer weiter hoch, und ich kann auf meine Uhr gucken und ich weiß, wie viel der Chip verbraucht. Wir haben das in unserem Labor kalibriert und dann zu Amazon geschickt. Und dann bei 85 Watt, dann bekommt man eine Warnung von dem System. Und bei 105 Warnungen schalten sie deine Uhr aus. Aber du hast immer noch den FPGA, und mich interessiert das nicht, wie ich meine eigene Uhr generieren kann. Und dann bei irgendwas 100 irgendwas plus Energie, dann trennt man dich von dem Gerät. Denn manchmal haben wir auch Verbindungen zu der Instanz verloren. Aber meistens verliert man nur Kontakt zum FPGA selber. Und dann kann man irgendwie sowas um die 100 Watt da benutzen. Dann haben wir ein bisschen geguckt, was ein bisschen mehr machen kann. Wir haben eine Instanz gestartet, wir erzeugen den Fingerabdruck mit den Puffs, und dann haben wir es gecrashed und wir haben sie mit 360 Watt gecrashed. Und wir wollten was machen, wo wir ein Statement generieren, aber wir wollten nicht echten Schaden produzieren. Und wenn wir nicht crashen, wir haben konstant Instanzen angefragt und sie dann wieder freigegeben. Und jedes Mal haben wir den Fingerabdruck erzeugt. Und wenn wir nicht gecrashed haben, dann haben wir sie im Prinzip instantan zurückbekommen, also innerhalb von ein paar Minuten. Und wenn wir sie gecrashed haben, dann haben wir sie in ein paar Minuten, also in einer Stunde oder ein paar Stunden, wiederbekommen. Ich weiß nicht, ob da jemand dahin gehen muss, um die neu zu starten. Sie haben mir es nie gesagt, aber wir haben das beobachtet. Wir haben es für ein paar hundert Instanzen gemacht. Das ist, wie weit wir gekommen sind, bevor sie unseren Account abgeschaltet haben.
Okay, now. Okay, jetzt. Es ist spannend, also die E-Mail, die wir bekommen haben, war natürlich ein bisschen länger, aber jetzt haben sie angefangen, uns ernst zu nehmen. Und wir haben dann auch von Xilinx Watts bekommen, die wir dann verbrennen konnten. Und wir wollten mal schauen, ob wir das nicht noch ein bisschen weiterbringen können. Und dann haben wir versucht, Hotspot-Designs zu deployen. Also man kann einfach nur beliebig viel Spannung verbrauchen, ja, aber dann kommt irgendwann so eine obere Deckelgrenze, die macht dann halt einen Stopp. Und jetzt ist eher die Frage, kann ich auch 100 Watt auf eine Nadelspitze deployen und kann das den Chip zerbrennen? Und wir haben ja jetzt kein Mikroskop, um auf den Chip zu schauen. Was wir also gemacht haben, ist überlegen, wir einfach mal die Latenz gemessen von den Sachen auf deinem Chip. Üblicherweise ist die Geschwindigkeit dadurch definiert, wie lange es braucht zwischen zwei Flipflops, das Signal zu reisen. Und diese Latenz kann sozusagen entscheiden, wie schnell du deinen Stromkreis betreiben kannst, deine Schaltung betreiben kannst. Und jetzt haben wir hier zwei Clock-Taktgeber, und die habe ich jetzt miteinander Phasen verschoben. Und jetzt kann ich quasi entscheiden, wie viel Zeit ich habe auf diesem Pfad. Und wir machen jetzt einen Signalwechsel von, sagen wir, von 0 zu 1. Und jetzt taste ich das ab mit einer phasenverschobenen Uhr. Und dann kann ich meine 0000 abnehmen. Und irgendwann habe ich plötzlich nur noch stabile Einsen. Und wie man das machen kann, du kannst einfach Clock Management auf das Chip bringen. Du kannst ungefähr Pikosekunden genau arbeiten dann. Wir haben das quasi also benutzt und dann haben wir versucht, maximal viel Spannung zu verbrauchen oder Strom zu verbrauchen. Wir haben eigentlich alle möglichen Outputs genommen, alle Ledgers, alles. Das Signal durch andere Wahrheitstabellen zu schieben, ja, okay. Wir wollen einfach 6 GHz durch alles jagen, was wir auf dem Chip haben. Man kann einfach den Eingang von den Wahrheitstabellen irgendwie bespielen. Und da haben wir ein bisschen rumgespielt mit dem Ziel, maximal viel Spannung zu verbrauchen, Energie zu verbrauchen. Und dann kommen wir ungefähr auf 100 Milliwatt pro CLB. Also über den ganzen Chip verteilt kommen wir da ungefähr auf 15 Kilowatt. Ich will nicht so genau darüber reden, wie wir Sachen altern lassen können. Es gibt natürlich Alterungsmechanismen, die über Zeit laufen. Es gibt aber auch welche, die laufen darüber, ob man ein konstantes Signal über den Transistor schiebt oder nicht. Und dann gibt es aber auch welche, die sich darauf beziehen, wenn du deinen Chip zu heiß betreibst. Und dann gehen Ladungsträger in deinen Gate-Oxid und das beeinflusst den Transistor. Und wenn du hohe Spannungen bei hoher Temperatur schiebst, dann gibt es auch Elektronenmigration. Also du verschiebst das Metall auf dem Chip. Und ich habe jetzt nicht genug Zeit, um alles zu besprechen, aber wir wollten hier ein bisschen auf das Altern eingehen. Wir haben den Unterschied zwischen steigenden und fallenden Flanken angeguckt. Es kommt auf die Transistoren an und die verhalten sich unterschiedlich bezüglich ihres Alterns. Und wir haben jetzt erstmal das untersucht. Wir haben ein Experiment für 2-3 Wochen laufen lassen und schon nach Tag 2 haben wir eine Verzögerung um 0,3 Pikosekunden einen Anstieg gesehen. Aber das Altern ist nicht gleich verteilt gewesen. Die allermeisten Kabel haben nicht nur ein bisschen irgendwie gealtert. Einige sind sehr große Außenreißer. Die sind irgendwie noch am Start. Die sind noch nicht zerbrannt. Und im Verlauf der Zeit wird der Chip auch wieder besser. Er kann sich sozusagen ein bisschen wieder regenerieren. Einige Ergebnisse. Entschuldigung, ich habe hier noch was vergessen. Das war ein Design auf einem kleineren FPGA, nur mit 20 Watt oder sowas. Und dann haben wir gedacht, okay, ehrlicherweise habe ich schon gedacht, das wird den Chip schon verbrennen. Aber na gut, jetzt gehen wir mal all in. Und jetzt machen wir 135 Watt Hotspots. Das ist nur 1,2%. Und wir quälen den Chip für 3 Wochen. Und wir konnten 1,39% Performance-Abnahme sehen. Die Verteilung war allerdings sehr, sehr, sehr weit, sehr breit. Ein paar, zwar weniger, aber ein paar sind um die 70% gealtert, aber sie haben immerhin noch funktioniert. Und nur sehr wenige Kabel sind mehr als 50% gealtert. Was bedeutet das für die Praxis? In der Realität, wenn du einen Pfad älter hast, dann macht es noch nicht unbedingt alles direkt langsamer. Auf dem kritischen Pfad hast du viele von diesen und wenn nur einer davon ein großartig schlechter Außenseiter ist, dann bist du noch nicht super beschäftigt. Aber wenn jetzt alle deine Teile im Design kritisch werden, ist es anders. Wenn etwas langsamer wird auf einem nicht kritischen Pfad, dann ist es egal. Der kritische Pfad ist eben genau der, wo du alles am langsamsten zusammen hast. Naja, und so kannst du jedenfalls die maximale Frequenz runterschrauben. Also sagen wir mal, du hast ein 500 MHz Design und du kannst es eigentlich nur bei 425 bis vielleicht 400 MHz sicher betreiben. Hier will ich nur sehr kurz drüber gehen, weil meine Zeit davon läuft. Wir haben ja nicht nur vor, Chips kaputt zu machen. Wir haben auch einen Virusscanner gemacht, den wir in deinen Bitstreamer packen können. Und dann kannst du von dem Bitstreamer gucken, was da für ein Netz drauf gebaut wurde. Hier ist es, wie man das machen kann. Du kannst deinen Bitstreamer als Eingabe tun und dann kriegst du eine Netzliste. Und dann kannst du das nachschauen, ob du da jetzt Ringoszillatoren oder andere hässliche Schaltkreise drauf hast. Falls du das mal getan hast, dann kannst du auch einen Glitch-Score zum Beispiel berechnen. Du kannst an einem Endgate gehen, da ist weniger Schaltaktivität als bei einem XOR-Gate zum Beispiel. Und so kann man abschätzen, wie viel Schaltaktivität der aktuelle Schaltkreis hat. Und wenn ich dann noch die Kabel angucke, die ich getrieben habe, und über die Gegenden plotte, dann kriege ich diese Heatmaps. Bitcoin-Miner sehen dann zum Beispiel so aus. So machen wir also unsere Scans. Eine kleine kurze Diskussion, weil die Zeit davonläuft. Also FPGAs kaputt machen ist schwerer, als ich gedacht habe. Ich hatte gedacht, mit 20 Watt können wir den Trick schon, haben wir das schon erledigt, aber schon mit 100 sind wir nicht dazu gekommen. Einer der Gründe ist, dass FPGA sehr viel Dark Silicon hat. Also die Multiplexer, da hat man nur einen einzigen Pfad, über den man schiebt. Da sind ganz, ganz viele SRAM-Zellen drauf, die man, mit denen man die Konfiguration hinstellen kann. Aber die werden halt alle nicht geschaltet. Und das hilft natürlich, dem Chip zu überleben, weil Silikon natürlich auch sehr gut darin ist, Hitze weiterzureichen. Aber wenn da jemand noch eine Idee hat, auch hier im Publikum, dann bitte sagt mir Bescheid. Altern können wir schon und das ist auch signifikant, was wir machen konnten. Also wahrscheinlich können wir die genug altern lassen, damit man sie nicht gut vermieten lassen kann. Das Gute daran ist aber, wir können diese Sachen entdecken und wir haben auch AWS ein paar Empfehlungen gegeben, dass sie zum Beispiel so vertrauenswürdige Einheiten haben. Es gibt einige Sachen in deinem Infrastruktur, die solltest du nicht jedem rausgeben. Ja, okay, das ist ungefähr das, was ich sagen wollte. Ich habe hier ein bisschen Werbung. Wenn du einen Chip machen möchtest und das noch nie gemacht hast, wir haben hier diese Summer School, die heißt High Chips. In, unten rechts sieht man das. Das ist wird gerade zusammengestellt und es wird irgendwie dann bald in ein, zwei Monaten veröffentlicht. Wenn du darauf Bock hast, komm vorbei. Wir stellen Chips her mit Open Source Werkzeug. Und ja. Und dann haben wir hier ein Meetup für die FOSSI. Das kannst du in der Eventliste sehen. Also alle, die Lust haben, mit FPGAs und ASICs rumzuspielen, Hardware-Rumspielerei, kommt nach dem Vortrag einfach vorbei. Das ist es. Ich wollte nochmal Danke sagen an Badia, Joe und Kasper, weil die haben im Wesentlichen die Arbeit getan, die ich heute hier einfach vorgestellt habe.
Thank you very much. So, we have a bit more than 5 minutes for questions. We have microphones in the hall, so if you would like.
Okay, wir haben noch Zeit für Fragen. Wir haben Mikrofone im Raum. Wenn ihr Fragen habt, stellt euch an die Mikros oder im Stream. Dann bitte im ERC-Channel von Hacken 39C3, Halle Fuse, Hall Fuse oder den Matrix-Channel Hall Fuse. Da könnt ihr eure Fragen auch online stellen. Und natürlich ist der Vortragende auch nach dem Vortrag noch verfügbar, wie es ausschaut. Okay, fangen wir mal hier an, am Mikro 1. Hi, vielen Dank für den Vortrag. Ja, vielen Dank, es war ein sehr schöner Vortrag, sehr spannend. Am Anfang hast du uns ja erzählt, dass der Ringoszillator, die Frequenz davon abhängt, wie viel Delay und dem Spannungsversorgung man hat. Aber hängt das auch von der Last ab, den der Ringoszillator treiben muss?
Ja. Das ist ein interessanter Punkt. Es hängt davon ab, wie die Switch-Schaltungsmatrix implementiert ist und die normale Welt mit diesen Pfad- und Transition-Gattern ist. Umso weiter ich das ausspanne, ich muss es treiben und dann wird es langsam. Aber wenn man das weiß, dann fährt man das den Ring-Oszillator genau da, wo man sich reinschalten, wo dieser Tap-In ist. Und wenn man dann den zweiten Ausgang hat, den kann man dann auch noch benutzen. dann kann man es mit einfachen Fangout machen. Genau, das kann man benutzen.
Okay, die nächste Frage aus dem Internet, bitte. Das Internet möchte wissen, ihr habt getestet, wie viel Spannung die FPGAs verbrauchen, während ihr sie hochfahrt. Habt ihr versucht, das auf eine schnellere Art zu machen und was ist da passiert?
Wenn ich die 350 Watt gemacht habe, dann war das aber nur angeschaltet. Und das Hochfahren von, das war irgendwie was von 24, Vormund. Das war davor. Das Hochfahren, das war nur um zu sehen, wie Amazon sich verhält, wenn wir da hochfahren. Für den Angriff sind wir mal gleich auf das Maximum gegangen. Menschen haben dieses Rundherschalten mit großen Schritten. Und da gibt es Schaltkreise, die Energie schalten und die haben auch eine Frequenz. Und die haben ein paar Zehntel oder ein paar hundert Kilohertz. Und Leute haben das Experiment natürlich gemacht. Und wenn man. Niemand hat noch nicht einen Energieüberschuss produziert, wo der die Regulator ein bisschen zu viel Spannung raushaut. Leute haben gesehen, ein Einfrieren der Powerregulierung, der Energieregulierung, warum dann auf jeden Fall ein Datensender das sperrt.
Mikro 2, kurze Frage. Diese Angriffe scheinen die Kartenanbieter anzugreifen. Und ich wollte fragen, wie man damit überhaupt losläuft.
Du redest darüber, den Chip zu beschädigen.
Ja, genau.
Wenn du auf ein billiges Board auf eBay bekommst, da sind viele, die für Bitcoin benutzt worden sind und jetzt nicht mehr genommen, die sind schon sehr angealtert. Die sind normalerweise schon ein bisschen verbraucht. Das ist es auf einer Metabasis. Und die ganzen Details für die Architektur und für die Bitstreams, die ich benutzt habe, wenn man dann Pfad nutzt, dann schreibe ich ein paar Zeilen von Python, um diesen Pfad zu finden. Und wenn man ein bisschen mehr machen will, ich kann nicht alles öffentlich veröffentlichen. Wenn für das Bitstream, dann Google für Uray oder und dann kann man das Bitstream-Encoding finden. Und dann findest du ein bisschen mehr. Und dann findet man 80-90%, wo du starten möchtest.
Danke. Mikrofon 1. Habt ihr euch auch angeguckt, wie man Shift-Register-Mode vom Load-Rams anguckt, um wenn man die SRAM-Zellen unter Stress setzt?
Ich habe gesagt, dass wir 20, 30 Millionen von diesen Flops hat und das implementiert von diesen SLA Shift-Flip-Flops. Und wie ich gesagt habe, wenn man 15.000 davon Bits, die das schalten, das ist schon 2 Kilowatts. Ich habe es nicht geschafft, das laufen zu lassen, was dann 15. Ich habe 1% davon gesagt und dann habe ich es im Prinzip hochskaliert.
Die nächste Frage von Mikro 2, bitte. Habt ihr versucht, die Stromkonsum-Messungen zu tricken, sodass die Geräte messen, dass es eine kleine Durchschnittspower, aber in Wirklichkeit eine hohe Power haben, sodass wir den Hotspot hochtreiben könnten?
Wir haben das noch nicht auf die Art und Weise gemacht für den Hotspot. Was ich auch nicht geschaut habe, ausprobieren, wenn der Chip heißer läuft, der Chip-Oszillator läuft auch noch schneller. Auf moderneren Prozess-Nodes, dann können die noch deutlich schneller laufen. Das ist dann so ein thermischer Durchlauf, der dann durch die Decke geht. Und dann geht das über das maximale Energiebudget, was ich hatte. Das heißt, ich muss es immer im kleineren und kleineren Bereich fokussieren, um aber die Strom hochzuhalten. Aber wenn ich das von einem Hotspot auf den anderen konfiguriere, dass es in den richtigen Weg tue. Für den Hotspot möchte man alles hochschalten. Da muss man einmal zunahe drüber bringen, ein bisschen mehr Energie rauszudringen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich mag die Idee.
Dankeschön. Jetzt sind wir leider am Ende unserer Zeit. Also bitte nochmal ein großes